Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
O-Zapft ist zur Weltpremiere des Giesinger Bergfests. Herzlich willkommen, liebe Löwenfans, im brandneuen Podcast zu Münchens großer Liebe, dem TSV 1860 München. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut uns mega. Wir sind heiß auf diese Folge, auf das, was kommen wird. Und ich freue mich natürlich, dass ich da nicht alleine hier sitzen muss. Wäre ja auch blöd, hier einen Monolog zu halten. Giersing ist Stammtisch und Stammtisch ist Freundezeit. Und deswegen freue ich mich ganz herzlich, dass ich meine beiden Mitstreiter begrüßen darf. Und das sind Alex und Anja. Einen wunderschönen, ja, bei uns ist es Dienstagabend.
Hallo, servus, hallo. Flo, grüß dich.
Jetzt frage ich mal ganz blöd in die Runde. Das ist die schlimmste Journalistenfrage, die man stellen kann. Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch?
Darf ich als erstes, weil ich die Frau in der Runde bin? Ja.
Ja, natürlich.
Ladies first.
Tatsächlich fühle ich mich gar nicht. Also ich fühle mich ziemlich gut. Ich bin auch sehr wenig aufgeregt, weil ich finde, dass wir im Vorfeld sehr viel positives Feedback erhalten haben. Das gibt mir oft sehr viel Rückenwind. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich auf den Mund gefallen bin und mich aus keiner brenzligen Situation herausretten kann. Und manchmal schweige ich dann auch einfach, weil safe is safe.
Wobei Schweigen in einem Podcast schon eine doofe Idee wäre.
Na, dafür haben wir ja dich, weil du hast gerade gemeint, der Monolog wäre jetzt nicht dein Ding, aber ich weiß, dass du es kannst.
Wer Flo kennt, der weiß, Monologe sind sein Ding.
Wäre jetzt gar nicht so tragisch. Deswegen können wir an dieser Stelle auch mal zugeben, dass du schon einen Tag überlegt hast, wie du diesen Podcast vielleicht eröffnest, weil du aufgeregt warst. Aber ich muss sagen, ich habe mich heute sehr auf euch gefreut. Und das ist auch der beste Grund des Tages oder mein Highlight in dieser Woche. Deswegen öffne ich mir jetzt ein Bier. Und wer mich kennt, weiß, das kann ich eigentlich ziemlich gut.
Dann schauen wir, ob du es kannst.
Mein Bier ist schon offen, weil die Vorfreude auf diesen Podcast war bei mir natürlich riesig, auch wenn die Vorfreude größer wäre mit einem Löwensieg im Rücken. Das Wochenende hat natürlich die Vorfreude nicht gedämpft, aber es war natürlich nicht der perfekte Ausgangspunkt für diesen Podcast. Aber wir sind ja kein Erfolgspodcast, genauso wie wir keine Erfolgsfans sind, und deswegen starten wir auch mit einer Niederlage im Rücken. Und ich habe mich den ganzen Tag schon darauf gefreut, bin natürlich ein bisschen aufgeregt, aber wir können ja alle vor dem Mikrofon quatschen und deswegen kriegen wir das schon hin.
Ich finde es so nett,
dass du das... Uns wurde ja nachgesagt in der Vorberichterstattung tatsächlich, wir sind sehr selbstsicher, extrovertiert und von uns überzeugt. Jetzt gucken wir mal, ob das auch wirklich so stimmt. Aber ja, bei mir, Anja, ja, aufgeregt sein, aber diese ersten magischen Worte eines Podcasts, die sind ja...
O-Zapft ist. Weißt du, wie da schon wieder mein Herz blutet, weil das auch 2021 nicht stattfindet. Du hast quasi jetzt schon ein Messer in mein Herz gestochen gerade, in den ersten 3 Minuten.
Okay, also eigentlich mit dem ersten Wort schon. Okay, haben wir das auch geschafft. Nein, Alex, du hast es gesagt, wir starten mit einer Löwenniederlage beim MSV Duisburg im Rücken in diese Giesinger Bergfest-Podcast-Prozession. Ja, es wäre nicht der Löwe, wenn wir nicht auch mit erstmal einer kleinen Bürde starten würden. Aber bevor wir in den Löwenkosmos einsteigen, habt ihr da draußen an den Smartphones, am PC, mit den Stöpseln in Ohren, wo auch immer ihr das Giesinger Bergfest hört, natürlich erstmal das Recht auch zu erfahren, wer hier überhaupt an den Mikrofonen sitzt. Ich glaube, das macht Sinn, dass wir uns auch einfach mal vorstellen. Ladies first, haben wir gerade eben schon gesagt, wir haben eine Löwin im Rudel. Und liebe Anja, vielleicht magst du starten. Ich weiß, man spricht immer so ungern über sich selber, aber
ich habe damit kein Problem.
So. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was hast du mit dem Löwen zu tun? Warum bist du nicht auf den Mund gefallen?
Tatsächlich haben wir ja schon ganz viel auf unseren Social-Media-Kanälen über uns preisgegeben. Also da gab es ja unsere Vorstellungsrunden. Da kann ich gar nicht mehr so viel beifügen. Also ich bin gebürtig aus der schönsten Stadt der Welt, bin aber quasi die feinste Mischung aus Bayern, die es gibt, weil bei mir vereinen sich Oberbayern und Niederbayern. Also ist es quasi ein Prachtexemplar vielleicht. Man darf das nicht vergessen, ich sage alles immer mit sehr viel Augenzwinkern und Schmunzeln. Also,
was man im Podcast nicht sieht.
Aber hören kann. war jahrelang für München TV tätig und habe da auch die Löwen tagtäglich begleiten dürfen. Ja, da hängt man schon dran. Da muss man auch ein bisschen lernen, das mit einer gewissen, wie sagt man so schön, Distanz zu betrachten, was gar nicht so leicht fällt, wenn das Herz dranhängt. Weil man emotional ja schon manchmal sehr hart an die Sache geht und voreilig auch mal sagt, ah, das war jetzt ein rechter Scheißdreck. Und am nächsten Tag denkt man sich so, ah, wäre es jetzt nicht der Löwe, hätte ich es vielleicht gar nicht so hart beurteilt, weil andere Mannschaften, die das genauso dann gelöst hätten, da hätte man gesagt, war doch gar nicht so schlecht. So, bin dann über eine Produktionsfirma zum Olympiapark gekommen und dort begleite ich jetzt halt die ganzen Social-Media-Kanäle und Bewegtbild-Content, bin aber immer noch so ein bisschen der Medienwelt treu geblieben. Heißt, wenn München TV oder TV Ingolstadt schreien, dann bin ich zur Stelle und mache noch was für die. Genau, und helfe da so ein bisschen aus. Und was will man sonst noch wissen? Sportlich bin ich selber aktiv, spiele Volleyball. Deswegen bin ich vielleicht auch nicht die Kritischste, was den Schiri angeht, weil ich manchmal selber Schiri sein muss und dann weiß ich, wie das ist und dann scheiße ich mir da oben so oft in die Hose und dann denke ich mir, und der hasst mich und der hasst mich und irgendwie ist es gar nicht so schön, Schiri zu sein. Man kommt irgendwie in diese blöde Situation einfach rein und muss das machen und irgendwie klären und es ist gar nicht so einfach. Ich mag es nicht, überhaupt nicht, deswegen habe ich auch so ein bisschen manchmal ein Herz für Schiris.
Das tut der Runde aber wahrscheinlich auch gut. Wir brauchen ja etwas
beruhigendes. Schadet überhaupt nicht, wahrscheinlich, würde ich sagen.
Ja, beruhigend bin ich nicht unbedingt. Also ich kann schon ganz schön energisch und ja, wer noch was wissen will, der muss mich einfach fragen. Dann erzähle ich es ihm auch. Aber ich finde es eigentlich relativ schwierig, wie du gesagt hast, jetzt so eine ganze Vorstellungsrunde zu machen.
Dafür hast du jetzt aber fast 2 Minuten Monolog gehalten. So viel zu dem Thema. Wer Fragen an Anja hat, giesinger-bergfest@gmx.de. Und auf den Social-Media-Kanälen jederzeit Fragen stellen. Alex, wie geht's dir denn? Anja hat ja gerade gesagt, so das Herz und der Verstand müssen im Job manchmal so ein bisschen getrennt arbeiten. Ich glaube, du bist von uns momentan noch am unmittelbarsten davon betroffen.
Ja, fast mein Tagesgeschäft. Also ich bin jede Woche, würde ich sagen, mit den Löwen beschäftigt, privat sowieso, aber eben auch beruflich. Bin Sportredakteur bei der Passauer Neuen Presse und bei heimatsport.de und natürlich berichten wir auch über die Löwen, weil aus Niederbayern, wo ich herkomme, in Niederbayern gibt's viele so Löwenfans schön. Und so schön. Und der Löwenfan in Niederbayern ist leidensfähig und leidenschaftlich dabei und deswegen wollen wir das natürlich auch abbilden in der Zeitung und online. Und entsprechend beschäftige ich mich oft mit den Löwen. Ich würde aber selbst behaupten, nicht unkritisch. Also auch wenn ich Löwen-Anhänger bin, das gebe ich hier zu, kann ich das ganz gut ausschalten im Tagesgeschäft. Und es gab auch schon Kommentare und Beiträge, die ich verfasst habe, die mir von Löwenfans um die Ohren gehauen wurden, weil sie eben vielleicht sogar kritischer waren als andere, weil ich eben nah dran bin. Ja, entsprechend ist das ein zweischneidiges Schwert bei mir, aber ich versuche diese Gratwanderung gut hinzubekommen und schafft es zumindest in weiten Teilen auch. Wie gesagt, ich komme aus Niederbayern, aus Geierstal bei Fichtach, also im tiefsten bayerischen Wald. Auch dort ist der Löwe zu Hause, vor der Haustür.
In Fichtach habe ich mal Urlaub gemacht.
Schöne Gegend, ja, auch zum Wohnen. Auch wenn ich mittlerweile in Passau wohne, aber wie gesagt, in Niederbayern und gerade im bayerischen Wald ist der Löwe zu Hause. Er hat ja in den letzten Jahren auch in Bodenmais sein Trainingslager im Sommer abgehalten.
Das schöne Bodenmais.
Es ist fast noch schöner als Fichtach, würde ich sagen.
Ich weiß, aber da kommt meine Mama her.
Allein schon deswegen. Und Passau auch ganz besonders, das denke ich mir immer wieder, wenn ich durch Passau gehe oder fahre, das ist so ein bisschen Little Giersing, nenne ich es. An jeder Straßenlaterne, an jedem Stromkasten kleben Löwenaufkleber. Also der Seitenstraßler ist eher weniger vertreten in Passau, hat man zumindest das Gefühl, im Stadtbild. Da führt der Löwe, wo man hinblickt. Und deswegen fühle ich mich auch im Passau so wohl wahrscheinlich.
Ja, und schön, Flo, also, wer bist du?
Wer bin ich? Ich bin der Flo. Nein, ich darf hier das Giesinger Bergfest so ein bisschen mit dem blauen Faden versehen. Darauf haben wir uns geeinigt. Ich darf hier so ein bisschen die Moderatoren
der weiß-blaue Faden.
Der weiß-blaue Faden, ganz genau. Ich war von 2007 bis 2018 Mitglied und Redakteur in der Online-Redaktion von Münchner Merkur und TZ, habe da vor allem den Sport begleitet. Da soll ja der Löwe auch eine wichtige Rolle spielen und so war es auch. Also Münchner Fußball im Allgemeinen, aber natürlich dadurch auch der Löwe, war sehr in meinem Aufgabengebiet verankert. Der ein oder andere hat mich vielleicht sogar mal gehört, das ein oder andere Testspiel wurde ja von tz.de auch mal live übertragen. Da war dann auch meine Stimme als Kommentator mal zu hören. Dann zum Jahreswechsel auf 2019 habe ich Münchner Merkur und TZ verlassen, bin zu Focus Online gewechselt. Dort bin ich bis heute. Aber den Löwen aus dem Blick verlieren, nein. Also erstmal natürlich nicht, wenn man so lange den Löwen beobachtet, dann verliert man den nicht. Und zweitens, wenn das Herz dann auch weiß-blau schlägt, ja, dann ist das halt einfach auch so. Suchtpotenzial ist da. Und das ist, glaube ich, auch so der Auslöser so ein bisschen, dass es das Giesinger Bergfest gibt. Denn wir alle drei reden gerne. Wir reden gerne über Sport und wir sind alle drei weiß-blaue Fußballfans und dementsprechend war es nur folgerichtig, dass wir uns zum wöchentlichen Stammtisch treffen müssen. Vor allem, wenn die Borzen in Giesing zuhaben, wenn die Borzen generell zuhaben und die Sehnsucht nach dem rollenden Leder, nach frisch gezapften Bier und Geselligkeit einfach ausbleibt.
Es ist fast bezeichnend.
So richtig zusammengefasst.
Ja. Das ist eigentlich schon wieder so schön, gell?
Es ist fast bezeichnend, dass wir ziemlich genau ein Jahr nach dem letzten Löwenspiel vor Fans unseren Podcast starten und damit
krass,
den stimmt. Löwenfans auch wieder eine Stimme geben. Das ist ja auch unser Ziel bei diesem Podcast.
Stimme den Löwenfans richtig. Geben. Da sind wir schon dabei. Auf Twitter haben wir nämlich eine Frage reinbekommen. Buben.
Jetzt geht's los.
Was war der Point of No Return? Wo ist euch klar geworden, dass euer Herz immer schon blau ist? Also immer blau war und immer blau bleiben wird.
Ich glaube, der Alex muss anfangen, weil der hat den ganz eindeutigen Punkt.
Bei mir war es ganz klassisch. Mir ist auch schon unterstellt worden, dass ich Erfolgsfan sei, weil ich mit dem Derby 99 zu den Löwen gekommen bin. Damals war ich gerade mal 5 Jahre. Und ich glaube, die Unterstellung, dass ich Erfolgsfan sei, die kann man zurückweisen, wenn man sich so die Historie der letzten 20 Jahre anschaut, der Löwen. Dass ich immer noch dabei bin, beweist, glaube ich, dass ich kein Erfolgsfan bin. Die Geschichte damals war so, wir hatten keine, also mein Papa, muss man dann zusagen, ist Löwenfan, immer noch, vielleicht nicht mehr ganz so leidenschaftlich wie damals, aber immer noch mit Herzblut dabei. Und damals hatten wir keine Karte für dieses legendäre Derby. Thomas Riedl lässt grüßen. Und hatten auch kein Premiere-Abo zu Hause. Und dann haben wir natürlich geschaut, wo kann man vor der Haustür dieses Spiel verfolgen. Das letzte Derby des Jahrtausends auch. Und dann sind wir auf eine Kneipe gestoßen im Nachbarort in Teisnach. Der Bummerl, den gibt's mittlerweile nicht mehr, hängt aber nicht mit diesem Tag zusammen. Auf jeden Fall sind wir da runter und dieser Bummerl, das ist ein Fanlokal des FC Bayern gewesen damals. Und naja, für uns war das die einzige Möglichkeit, dieses Spiel zu sehen. Haben wir gesagt, naja, dann setzen wir uns halt zu diesen geschätzt 100 Bayern-Fans dazu. Mein Papa, selbstbewusst wie er ist, mit dem Löwentrikot und ich in Zivil. Und die haben uns tatsächlich reingelassen, auch weil man sich ein bisschen kennt im Bayerischen Wald und so. Also da ist jetzt dieses böse Blut vielleicht auch nicht so verbreitet. Aber nach diesen 90 Minuten haben sie es vielleicht bereut, uns reingelassen zu haben. Denn jeder erinnert sich, 85. Minute Thomas Riedl, 1:0 für die Löwen. Und mein Vater, also ist grundsätzlich ein sehr beherrschter Typ, würde ich sagen. Aber in diesem Moment, das ist mir bis heute Erinnerung geblieben, ist er völlig ausgeflippt. Ist aufgestanden oder aufgesprungen, hat seinen Stuhl gepackt, auf dem er gesessen ist, und hat ihn in Richtung Decke geschleudert. Also das ist jetzt nicht erfunden, das ist mir immer noch vor Augen, auch über, was haben wir mittlerweile, 22 Jahre später. Und ich, kleiner Pimp, 5 Jahre, habe eigentlich nur gehofft, dass wir lebend aus diesem Lokal wieder rauskommen.
Schön, dass Gott sei Dank, sonst würde ich, bist.
Ja, sonst würde ich nicht hier sitzen. Aber das hat mich geprägt und ja, hab mich einfach mit diesem Löwenvirus infiziert und den wirst du auch nicht mehr los, wie damals schon Aaron Berzel nach der Relegation so schön gesagt hat.
Ja, bei mir ist es lustigerweise so, ich kann das nicht an einem Event festmachen oder an einem Point of No Return. Ich glaube, es war ein Thema des Bauchgefühls tatsächlich. Also, mein Opa war ja Anhänger des FC Bayern München. War aber auch grundsätzlich ein Münchner Fußballfan, der sie gesagt hat, ja, zwischendurch, ich zitiere, die Gestroften schaue ich mir einmal an. irgendwann ist natürlich Klein Flo auch auf die Idee gekommen, ja, der Opa könnte einen ja mal mitnehmen ins Stadion. Und irgendwann an einem Samstag habe ich mal gesagt, als mein Opa wieder, Zitat, ich schau mal halt die Gestraften an, gesagt hat, habe ich gesagt, ich will auch mal. Und dann sind wir da ins Stadion gegangen. Es war ein 3-0-Erfolg der Löwen gegen den Sportclub aus Freiburg, Olympiastadion. Saukalt war es. Ich weiß noch, wie meine Mutter mich einfach zugepackt hat, aus Sorge, ich könnte frieren. Einige Wochen später, Opa ist wieder ins Stadion gegangen. Damals dann ein Spiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Das war ein 4-2, also auch relativ spektakulär. Und auf dem Rückweg zum Auto muss ich meinem Opa gesagt haben, dass ich es bei den Löwen deutlich schöner fand. Und ich glaube, und ab dem Zeitpunkt ging das Ganze in genau eine Richtung. So kurz zusammengefasst. Ich kann es nicht festmachen. Und vielleicht so das i-Tüpfelchen war das 3-3 im Lokalderby am 4. Mai 1997. Ich sage nur, Hotte hält Doppelpack mit einem zuerst verschossenen Elfmeter dann drin, dann ein Traumsolo von Hotte hält und ein Traumtor von Jörg Böhme. Dieses Spiel hätte der Löwe schon gewinnen müssen. War ja leider
noch
nicht so.
Das sind noch Namen. Horst Held, Jörg Böhme, wow.
Tja. Ja, so war das bei uns. Anja, bevor vielleicht du auch noch, gab es bei dir einen Point of No Return? Wir sollten ein bisschen aufs Gas drücken, weil wir haben ja gesagt, 45 Minuten plus Nachspielzeit. Die Frage ist, wie lange die Nachspielzeit heute wird.
Es kommt auf die Fouls an, die wir heute spielen.
Ja. Ich würde auch sagen, also gibt es wirklich diesen einen Point of No Return? Also bei mir war es auch ein Derby, aber ich glaube, es müsste 2000 rum gewesen sein, weil Owen Hargrave schon dabei war. Aber das heißt nicht, dass ich erst dann zum Löwenfan geworden bin, weil ich musste schon immer mit meinem Papa ins Stadion gehen. Weil ich bin ja Einzelkind. Naja, ich wurde natürlich mitgenommen. Ich wurde schon daheim geimpft. Also das wurde in die Wiege gelegt. Deutlich. Aber da waren wir auch im Olympiastadion. Ich erinnere mich dran. Da waren die ganzen Männer von meinem Dad dabei. Und wir waren auf der Gegengerade. Und die kleine Anja hat mit ihrer 60er-Fahne, so einem Bayern-Owen-Hargraves-Fan, vor der Schnauzen rumgewedelt. Das fand der nicht so witzig. Dann war der Stecken durch. Aber der Owen-Hargraves-Fan war auch 3 Reihen tiefer. Das war für mich Gemeinschaft. Irgendwie, es war halt einfach nett. Alle haben mich verteidigt. Was kann ich denn dafür?
Die Kameradschaft, ja, die Kameradschaft.
Super, habe ich meine Fahne gewedelt. Alles aus. Oder gegen Leeds. Da habe ich mir dann junges Madel eingebildet. Du, Papa, ich weiß nicht, ob ich noch Löwenfan sein mag. Ich habe nichts anderes gesagt. Und dann hat er gesagt, na, dann kannst du mir jetzt deinen Haustürschlüssel geben. Du hast deinen Aktenkoffer, da packst du all dein Zeug rein und dann kannst du gehen. Da ist die Türe.
Konsequent.
Die einzige angemessene Entscheidung in dieser Situation.
5 Stunden bin ich am Speicher gesessen. Irgendwann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, da haben ja auch nicht alle Klamotten reingepasst und 60 ist ja eh viel besser und blau ist viel schöner. Und dann muss man jetzt schon ein bisschen sagen, es kommt jetzt das weibliche Geschlecht in mir durch. Irgendwann gab es ja auch Benny Laut. Und Benny Laut war der erste Fußballer auf einer Bravo-Titelseite. Mit dem Starschnitt. Das war cool, wirklich. Und also 2003. Da wusste ich, der Löwe, es gibt nur noch den Löwen.
Vielen Dank, Benny Laut. Du hast aus Anja endgültig eine Löwin gemacht.
Das weiß er.
Giesinger Bergfest Folge 1. Wir wollen euch darauf vorbereiten, was ihr von uns erwarten könnt. Und vielleicht sollten wir dort auch nochmal hinleiten, bevor wir in die Diskussion der heutigen Premierenfolge einsteigen. Wir haben es gesagt, 45 Minuten Löwe pur mit Nachspielzeit. Und die Nachspielzeit kann lange sein. Wir wollen mit euch stammtischig über die Löwen reden. Wir wollen Emotionen zeigen. Wir wollen aber das Ganze auch mal versuchen, kritisch und neutral. Wir versuchen es neutral, soweit es geht, darzustellen.
Im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Wir wollen auch euch mit teilhaben lassen. Also, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns Facebook, Twitter, Instagram. giesiger-bergfest@gmx.de. Jederzeit. Ansonsten gibt uns künftig jeden Mittwoch frisch zum Frühstück. Ich hoffe, der Alex ist im Schneiden auch immer genauso fix, dass es am Mittwochmorgen von uns serviert werden kann. Aufgezeichnet wird am Dienstagabend. Feedback jederzeit erwünscht. Mitmachen jederzeit erwünscht.
Apropos Melden mitmachen. Jederzeit erwünscht. In den nächsten Wochen wird es auch den einen oder anderen Gast geben. Wir können, glaube ich, so viel schon verraten. Nächste Woche werden wir unseren ersten Gesprächspartner haben, der uns dann zum nächsten Löwengegner was erzählen wird.
Absolut. Also wir werden nicht nur hier das Trio sein, sondern wir werden auch gucken, dass wir immer mal wieder Gäste mit Löwenbezug oder Gäste mit folgendem Löwenbezug mit dabei haben, der die ganze Sichtweise auf Gegner, auf Gesamtsituation oder auf Historie so ein bisschen mit beleuchten kann. Ganz wichtig. Hab ich noch irgendwas vergessen, was wir noch vorhaben?
Ich glaube, was wir vorhaben, das wird sich jetzt in den nächsten Minuten von selbst ergeben, würde ich sagen. Legen wir einfach los, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Vielleicht sollten wir vorher noch kurz zweimal ein Dankeschön loswerden, bevor wir es
vergessen. Oh ja, oh ja.
Und da übergebe ich gleich nochmal an den Alex, weil der muss jemanden danken, ohne den es das weiß-blaue Logo gar nicht geben würde.
Absolut. Ich muss der Anna Maurer danken. Die hat uns unser wunderbares Logo entworfen, gezeichnet und entwickelt und uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Die Anna Maurer und ich, wir kennen uns schon seit der Kindheit. Wir sind im selben Dorf aufgewachsen. Ist eine gute Freundin meiner Schwestern. Eine meiner Schwestern übrigens auch. Glühende Löwen-Fanin. Schöne Grüße an dieser Stelle an Michaela. Und genau, danke Anna für das Logo und ich habe mich schon erkenntlich gezeigt in Form von Spirituosen.
Und ich glaube, die Anja muss auch noch jemandem Danke sagen.
Ja, ich habe gerade noch meine Stimme geölt, dass sie sich fast so gut anhört wie die von Lukas Auer. Das ist nämlich dieser nette Typ, der den Teaser gesprochen hat und unser Mittwochsintro, also für unseren Podcast. Dieser Typ hat eine phänomenale Stimme und er ist uns zur Seite gesprungen, obwohl ich nur einen Freund von ihm kenne. Ich finde, sowas ist nicht ganz normal, dass man drei wild gewordene Löwenfans bei ihrem ersten gemeinsamen Podcast-Projekt unterstützt und mal sagt, da bin ich dabei. Ach ja, Jungs, ich habe ihm ganz viel Bier versprochen, dass er auch mal mit uns trinken kann.
Wenn wir mittrinken dürfen, dann gerne.
Ja, wir können überall mittrinken. Also unser ganz, ganz dickes Merci an dich, dass du uns deine so schöne Stimme geborgt hast.
Hätte man nicht schöner sagen können. Von einer schönen Stimme an eine schöne Stimme.
Oh. Da sind wir wieder beim von sich selbst überzeugt.
Genau so ist es.
Das hat Gott sei Dank ganz Flo gesagt.
Ganz von uns selbst überzeugt gehen wir jetzt auch in die Löwendiskussion. Und deswegen blicken wir zurück aufs vergangene Wochenende. MSV Duisburg gegen 60 München 1:0. Ja. Wir haben schon gesagt, typischerweise muss unsere Podcast-Reihe mit einer Niederlage starten. Und ausgerechnet Moritz Stoppelkamp, der Spieler, den die Anja heute noch am Laufstil erkennt.
Stoppel, kein Mensch hat so einen Laufstil wie Moritz Stoppelkamp. Erkennt man sofort. Da kann man in der letzten Reihe vom Olympiastadion sitzen, Türkgücü gegen Duisburg schauen und dann weiß man, da unten läuft der Stoppel.
Da hat die Anja so einen riesen Vorteil uns gegenüber, weil als Mitarbeiterin des Olympiapark darf die trotz Geisterspielen ins Olympiastadion. Ist ja Mitarbeiterin des
Veranstaltungs. Ja, die Frage ist, will man sich freiwillig Türkgücü anschauen? Das ist die Frage.
Aber ich sag euch jetzt schon, wo ihr so an meinem Rockzipfel hängen werdet, weil vielleicht in der dritten Liga, es gibt mehrere Spiele, die Türkgücü im Olympiastadion austrägt. Wer weiß schon.
Ja, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Wir müssen jetzt nochmal in Duisburg bleiben, denn die Niederlage, die tut natürlich weh. Vor allem die Art und Weise tut weh. Wir müssen nachher noch einen kleinen Blick auf die Tabelle werfen, weil, wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, das Spiel hätte der Löwe nicht verlieren müssen. Die bessere Mannschaft hat an diesem Abend oder an diesem Nachmittag keine Punkte mit nach Hause genommen und das spielentscheidende Momentum, das hatte mit Dennis Erdmann zu tun. Und ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden, denn um diese Situation gab es auch die ein oder andere Diskussion. Alex, magst du vielleicht mal einsteigen?
Also ich finde, auch mit der weiß-blauen Brille auf, diese Entscheidung, ihm rot zu geben, Elfmeter zu pfeifen, absolut richtig. Er hat natürlich vor dem 16er schon angefangen, an seinem Gegenspieler rumzuzupfen, aber die Situation oder die Aktion, die dann zum Fall führt, ist klar im 16er und das Regelwerk sagt halt, keine ballorientierte Aktion und deswegen auch die rote Karte und damit Einspielsperre. Umso bitterer natürlich, dass so eine dumme Aktion, wie es die Bild-Zeitung genannt hat, zur Spielentscheidung führt und zu drei Punkten für Duisburg. Aber wie gesagt, also ich finde, klare Entscheidung und richtige Entscheidung.
Weiß nicht, wie ihr es seht. Wie hast du es gesehen? Es gab ja durchaus Diskussionen querbeet durchs Internet.
Ich diskutiere da nicht mit. Ich bin da ganz klar beim Alex. Also der Schiri Patrick Kessel war gut dabei, der hat es gesehen.
Er war gut dabei, das klingt auch schon wieder so fallstammtischig, oder?
Ja, auf der Höhe halt, wisst ihr. Aber man muss sagen, der Erdmann ist hinter seinem Gegenspieler. Er kann nur noch ziehen und klammern. Es geht nichts mehr anderes und der Ball ist quasi weg. Also was soll er noch machen?
Die Frage ist, was ist das kleinere Übel? Lässt man laufen und das Tor schießen?
Das hättest du dann danach gewusst.
Eben, und don't bei Dennis know. Erdmann, so wie ich ihn einschätze, er entscheidet sich eher immer fürs Foul.
Er würde einfach super in unsere Runde passen, glaube ich, vom Typ. Ja. Also ich mochte auch, ich mochte wirklich, ich habe seinen Social-Media-Post mir dann nochmal angeschaut und ich mochte ihn wirklich gerne. Ich konnte ihm eigentlich schon fast nicht mehr sauer sein. Man hat immer einen geraden Gang und jetzt muss ich halt auch mal geduckt gehen.
Ja, ich fand die rote Karte soll ich. Ich hab's.
Ich hast du ihn rausgesucht? Ich fand den so menschlich Erdmann. Und schön und sympathisch, dass sich da einer hinstellt und sagt, ich war der Volldepp.
Ich zitiere sein Instagram-Account. In einer Story hat er geschrieben, mit einem Foto von sich, wie er gerade vom Platz schleicht. So selbstbewusst ich bin, so selbstkritisch bin ich. Fußball ist manchmal hart, eine Woche Held, andere Woche Versager. Eine Woche gebückt gehen tut mir auch mal gut. Vom gerade gehen habe ich Rückenschmerzen.
Ich fand's,
also so viel Philosophie hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Das wird sein nächstes Tattoo, dieser Spruch.
hat er noch so viel Platz?
Das ist die Frage.
Und dann noch dazu geschrieben, das Spiel geht auf mich, Jungs. Also er sieht seinen Fehler ein. Es ist natürlich unglücklich, dass genau diese eine Situation es war. Alex, du hast es gerade angesprochen.
Der Ball hätte ja auch noch reingehen können danach.
Richtig. Alex, du hast es angesprochen. Da steht immer noch ein Killer-Hiller zwischen dem Pfosten. Es hätte noch die Chance im 1 gegen 1 gegeben, dass das Ding eben nicht passiert. In dem Fall war es natürlich Platzverweis und 0-1. Es ist die denkbar schlimmste Kombination, die sich da ergeben konnte. Ich bin allerdings auch dabei zu sagen, die Situation ist vollkommen richtig beurteilt worden. Freistoß wäre in dem Moment falsch gewesen. Ich habe es ja auf Twitter auch schon aus meiner Sicht erklärt, der Schiedsrichter lässt zuerst den Vorteil laufen. Der Vorteil, den der Duisburger Spieler ergattert, ist in dem Fall das Erreichen des Strafraums und dann ist es eine Ringereinlage, die ein unmittelbares Foul ist. Und dann kann es nur Elfmeter geben. Gibt es für mich keine zwei Meinungen. Schade. Es ist aber nicht so, dass der Löwe ja schlecht gespielt hätte. Da war ja durchaus auch noch die ein oder andere Chance da. Ich sage nur, wenige Minuten nach dem 0-1. Aber der wird halt auch super pariert.
Leo Weinkauf.
Ja, genau so ist es.
Da fehlt dir halt auch das Spielglück. Wobei du dir das Spielglück auch erarbeiten musst. Und ich finde, nach dem 0-1 ist bis auf diesen Kopfball von Sammy Becker hier nicht mehr viel gekommen von den Löwen und da merkt man dann auch, dass ein Richie Neudecker fehlt, also der Kopf des Löwenspiels in der Offensive und wenn der seine Bälle nicht verteilt im Mittelfeld, dann wird es halt schwierig, hinter die Duisburger Kette zu kommen. Das hat sich da deutlich gezeigt, gerade in Unterzahl natürlich.
Was man ja auch sagen kann, der Wechsel der Löwen noch vor der Ausführung des Elfmeters. Ich betrachte das jetzt nicht aus Fußballersicht, sondern ich betrachte das mal aus Volleyballersicht kurz, weil wir ja oft Psychospielchen machen. Ich mag sowas. Da nochmal kurz, hey, wir wechseln jetzt nochmal. Wir versuchen, das Momentum auf unsere Seite zu bringen. Vielleicht ist so ein alter Routinier wie der Stoppel, vielleicht hat er heute einen schlechten Tag, vielleicht kriegt er Muffensausen, vielleicht geht ihm noch irgendwie der Gedanke durch den Kopf, dass irgendwas nicht passt oder so. Das war an sich ein sehr guter Schachzug in meinen Augen. Also ich bin Fan von sowas.
Michi Kölner, Fuchs ist er ja schon.
Ja?
Also ein Fuchs aus Fuchsmühl.
Mir auch.
Ja, absolut.
Also das ist schon, ich dachte es mir auch, das ist ja auch den Kollegen vom Magenta Sport aufgefallen. Das ist, also erstmal diese Geistesgegenwart zu haben, diesen Geistesblitz, dann auch den Schiri dermaßen anzuzeigen, ey, wir wechseln jetzt noch.
Ja.
Dann auch dem Sammy Becker hier zu sagen, du ziehst bitte jetzt in Rekordzeit dein Trikot an, damit du auch ja auf den Platz kommst. Wahrscheinlich dem Dennis Erdmann noch sagt, geh langsam, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Hund ist er ja schon.
Sowas kann halt auch
leider nichts gebracht.
Gell? So ein Geistesblitz kann halt auch dazu führen, dass der verschießt. Wenn da vielleicht, lass da einen Jungen stehen oder irgendwas.
Ja.
Dann funkt es.
Ja. Nur Moritz Doppelkamp ist halt einfach.
Ist halt ein Moritz Doppelkamp.
Hase.
Absolut.
Wir haben ihn ja auch gerne mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Vergangenheit habe ich den auch ganz gerne mal Stolperkamp genannt, aber.
Ja.
Ja,
er hatte seine Zeiten.
Man muss aber natürlich auch sagen, ihr habt es auch schon angesprochen gehabt, das Fehlen von Richie Neudecker hat man schon ein bisschen gemerkt. Ich finde, seit der wird gefühlt von Mal zu Mal noch sicherer und noch wichtiger für diese Löwentruppe. Und nach den ersten 3-4 Spielen, als er zu 60 zurückkam, war auch erstmal ein Gedanke, der fremdelt auch noch ein bisschen, ist aber natürlich auch klar. Aber was der Kerl für eine Technik, für eine Ballsicherheit hat, vor allem was er für eine Standhaftigkeit im Zweikampf hat, das würde man ihm ja auf den ersten Blick gar nicht mal so zutrauen, aber an dem prallen ja auch Verteidiger mal ab. Das ist schon faszinierend.
Er hat sich ja als Typ auch weiterentwickelt. Ich habe vor ein paar Wochen mal mit ihm telefoniert, etwas länger, und da hat er einen sehr gefestigten, sehr reifen Eindruck gemacht. Er war ja, als er das erste Mal bei den Löwen war, ist er ja ein bisschen in Ungnade gefallen, als er dann zu St. Pauli gegangen ist. Da hat er dann ja auch gesagt, er hat eigentlich mit dem FC Bayern immer sympathisiert und so, aber mittlerweile sagt er, er ist auch abseits des Platzes viel reifer, viel erwachsener geworden und einfach dankbar für diesen Beruf. Und ich finde, das merkt man ihm auf dem Platz auch an. Die Spielfreude ist da, und wenn er nicht dabei ist, dann ist das ein Riesenloch, das er reißt.
Apropos Loch, das er reißt. Ein Loch hat mir Halbert ins Trommelfell gezimmert, da in Duisburg. Das war doch die schlimmste Akustik seit der WM 2010 und diesen unfassbar nervenden Vuvuzelas. Dieses Hubkonzert vor dem Duisburger Stadion. Da kann mir doch keiner sagen, auch nicht beim MSV Duisburg, dass sie das toll finden.
Ja, offenbar hat es geholfen. Ihr habt ja beim Magenta Sport geschaut, habt gesagt. Ich habe es beim BR angeschaut mit dem Kommentator Bernd Schmelzer. Ich habe mich gewundert, wieso der ARD-Kollege von Bernd Schmelzer Burkhard Hupe nicht kommentiert hat. Der hat doch gepasst.
Ich dachte, für die schlechten Wortspiele bin ich zuständig hier. Eieieiei.
Ich als alter heute im Stadionhörer war mit dem Namen natürlich vertraut. Und entsprechend, also war der erste Gedanke, der mir gekommen ist. Was macht eigentlich Burkhard Hupe?
Ich äußere mich dazu nicht. Ja. Ich mag das nicht.
Was magst du nicht? Das Hubkonzert oder?
Das Hubkonzert.
Oder die schlechten Wortspiele, ja.
Schlechte Wortspiele,
da ist die Anja zu haben.
Wenn es so seicht daherkommt, das mag ich.
Wenn es seicht daherkommt, okay.
Wir können ja nur vom Glück sagen, dass das Grünwalder Stadion ein Stadtstadion ist, ohne Parkplätze davor. Weil sonst würde uns das wahrscheinlich auch irgendwann blühen.
Ja, ich finde, das Bimmeln der Straßenbahn ist auch deutlich sympathischer.
Ja. Oder mal ein Martinshorn oder so, ist deutlich angenehm.
Ja, genau, ja. Einfach wenn der Notarzt vorbeifährt.
Genau.
Wenn es mal wieder einen Herzinfarkt gegeben hat, weil der Löwe ja grundsätzlich Herzinfarktgefahr verursacht.
Ja. Zu dem Stadion passt einfach, mittendrin statt nur dabei.
Ich glaube, den Klemm gibt es
die 90er wieder. An dieser Stelle, wenn die 90er klingen und mit dem Spruch, es gibt immer noch einen Titel, den der TSV 1860 gewonnen hat und der FC Bayern nie.
DFB Hallenmasters 1996.
Stimmt.
Und da waren wir auch alle mittendrin statt nur dabei.
Ich muss sagen, ich war damals 2 Jahre alt, von dem her.
Ja, du bist ja auch das Küken bei uns in der Runde.
Ich kenn's nur aus Erzählungen.
Ich war bei diesem Sieg 9 Jahre alt. Und das Schlimme ist, also der Löwe hatte damals in Dortmund den Titel gewonnen. Der Löwe hat aber auch das Qualifikationsturnier in der Münchner Olympiahalle gewonnen. Jetzt ratet mal, wer Tickets hatte und krank daheim lag.
Gute Frage.
Ja, mit neun bist du halt der Mama noch nicht ausgekommen und hättest sagen können, na Mama, da gehe ich hin.
Ja, das ging leider nicht. Stattdessen sind mein Papa und mein Opa hingegangen und die haben dann einen wunderschönen vorrunden Tag in der Olympiahalle genossen. Und ich saß am Fernseher. Ja, ihr seht schon, das Giesinger Bergfest kann auch zur Selbsthilfegruppe werden. Aber auch das passt zum TSV 1860 München, denn mit diesen emotionalen Achterbahnfahrten, denen musst du klarkommen.
Zwangsläufig.
Gut, Hubkonzert haben wir. Wir müssen zwangsweise einen kleinen Blick auf die Drittligatabelle werfen.
Irgendwie blutet dein Herz schon wieder, gell?
Ja, weil es gibt genau 3 Sieger an diesem Wochenende. Und die heißen Dynamo Dresden, FC Ingolstadt und Hansa Rostock. Die haben nämlich allesamt ihre Spiele gewonnen. Und dahinter Saarbrücken unentschieden, Wiesbaden verloren, Löwe verloren, Türkgücü verloren, Ferl verloren.
Und die 3, die spielen ihr Ding da oben einfach runter, gell?
Momentan schon, ja.
Oder sie drücken halt in der 96. Minute einen Kopfball über die Linie. Und das ist dann der Unterschied.
Da kommen wir zur nächsten User-Frage. Leni fragt.
Da gibt's gleich ein Däumchen nach oben von der Anja.
Ist eurer Meinung nach Aufstiegspotenzial da?
Alex, willst du zuerst oder soll ich zuerst?
Ist das Potenzial da? Ja. Habe ich noch Hoffnungen, dass es heuer klappt? Gute Frage. Also nach dem Wochenende würde ich die Aufstiegschancen auf unter 50% auf jeden Fall beziffern. Aber natürlich ist die Saison noch nicht vorbei. Wir haben, glaube ich, noch 11 Spieltage, kann das sein? Inklusive Nachholspiel. Also
der Löwe hat sogar noch 12 Spiele, noch 12. weil noch ein Nachholspiel offen ist.
Entsprechend 36 Punkte zu vergeben, wenn ich richtig rechne. Und von denen musst du halt jetzt so viel wie möglich holen. Das ist eine Plattitüde, aber so ist es halt. 7 Punkte Rückstand ist nicht wenig. Aber ja, letztendlich werden die Spiele gegen Halle nächstes Wochenende und dann unter der Woche gegen Lübeck entscheidend. Gewinnst du die beiden, kannst nochmal nach oben schauen, dann geht's gegen Dresden. Schwieriges Spiel.
Den musst du aber fast die Punkte klauen.
Ja, also du brauchst aus den nächsten 3 Spielen 7 Punkte Minimum, dann geht's. Ansonsten habe ich meine Zweifel.
Jetzt ist es gerade 19.51 Uhr, um das kurz mal einzuordnen. Aktuell spielt der Hansa Rostock im Nachholspiel beim KFC Uerdingen. Da steht es zur Pause 0:0. Also deswegen ist es jetzt gerade schwierig, diese Punkte einzuschätzen. Aber ja, grundsätzlich, der Löwe hat an Boden verloren. Der Trend is not the Lions friend, möchte ich gerade sagen. Momentan ist so ein bisschen eine Ergebniskrise da beim TSV. Was allerdings ehrlicherweise nicht immer an der Leistung liegt. Es ist manchmal auch einfach der Spielverlauf. Oder es ist auch einfach mal ein, ich sag's mal so doof, der abgewichste Gegner, der einfach auch mal einen starken Tag erwischt. Oder du verlierst dann mal so ein doofes Heimspiel gegen Zwickau, was einfach nicht sein darf.
Schöne Grüße an Stefan Lex an dieser Stelle, der 5 Großchancen vergeben hat.
Aber, wie gesagt, es sind noch 36 Punkte zu vergeben. Es gibt noch direkte Duelle gegen Ingolstadt und gegen Dresden und auch gegen Wien Wiesbaden und gegen Türkgücü. Also es ist jetzt ja nicht so, dass hier Hopfen Malz verloren ist. Und ich bin auch, ich hasse es ehrlicherweise, diese Schwarzmalerei 12 Spiele vor Schluss.
Ja.
Diese Liga, das haben wir über die letzten 2 Jahre schon gemerkt, ist einfach unwahrscheinlich unberechenbar. Die einzige Mannschaft aus meiner Sicht, die richtig marschiert, ist Dynamo Dresden. Klar haben Ingolstadt und Rostock gerade auch einen guten Streak, aber die sind auch nicht davor gefeit, dass da mal ein Stolperer passiert. Dresden, glaube ich, die marschieren Richtung Schale und Richtung Aufstieg. Aber dahinter, Saarbrücken war auch schon mal wieder abgeschlagen von den Aufstiegsrecken. Die sind jetzt auch Vierter. Und wir wissen, der Schlussspurt der Löwen letztes Jahr, der war schon auch beeindruckend. Also, und warum soll das in diesem Jahr nicht passieren? Klar, die Chancen sind momentan geschrumpft, aber wenn wir was beim Löwen gelernt haben, niemals den Tag vor dem Abend loben oder verteufeln. Vor allem nicht, seitdem Michael Köln am Ruder sitzt.
Also ganz aufgegeben habe ich die Hoffnung nicht, aber wie gesagt, mindestens
7 Punkte. Dann wären wir auch keine Löwen-Fans.
Richtig. Ja, die Hoffnung, ich möchte an dieser Stelle unseren Stadionsprecher zitieren, Stefan Schneider. Andre gehen zu einer Domina, wir gehen zu 60. München.
Wenn wir doch nur gehen könnten momentan.
Ja, momentan können wir leider nur am Laptop sitzen. Ja. Wir hätten ja auch ganz gern irgendwie so biergartenmäßig aufgenommen, aber auch Corona-konform. Na, wir sitzen hier jeder in seinem eigenen Kabuff am Laptop und wir grinsen uns durch die Kamera an. Lasst uns doch mal einen Blick auf den kommenden Spieltag werfen. Da gastiert der Löwe beim Halleschen FC, der vor wenigen Tagen mal so richtig aufs bekommen hat bei der Spielvereinigung Unterhaching, nämlich ein 0:3. Ansonsten, es gibt ein direktes Duell der Favoriten mit Wiesbaden gegen Ingolstadt. Ja, gut. Wen haben wir denn noch? Dresden empfängt Saarbrücken.
Oh ja, wow.
Ja, das ist jetzt auch nicht so ohne.
Nee, aber da musst du ganz klar sagen, dass du hoffst, dass Dynamo die Punkte einfach komplett einheimst. Fertig, aus. Ja.
Gibt es auch keine Diskussion. Bei Wien gegen Ingolstadt wäre also ein Unentschieden wünschenswert.
Tut mir jetzt leid aus journalistischer Sicht, aber aus Löwen-Fansicht ist mir Saarbrücken sowas von wurscht.
Ja, das ist ein großer Name, aber es geht hier einfach nur um Punkte. Es ist so. Also wenn man das Ganze durch die Löwenbrille sieht, dann muss man am Wochenende Dynamo die Daumen drücken und
ich
deren Formkurve.
Paul will hinten die Daumen.
Ja, also Anja will, der Alex will und ich will auch.
Puh. Das war so schlecht. Er heißt so.
Ja? Guter. So, jetzt haben wir auch durch mit den schlechten Wortspielen. Alex, du hast dich mit dem Halleschen FC ein ganz klein bisschen beschäftigt. Was erwartet den Löwen denn dort?
Den Löwen erwartet Verein gewordenes Mittelmaß. Zumindest wenn man auf die Tabelle schaut. 35 Punkte aus 26 Spielen, Platz 10. Halle steht genau da, wo der Trainer des FC Halle oder des Halleschen FC seinen Scheitel trägt, nämlich in der Mitte. Platz 10 der Tabelle. Den habe ich mir aufgeschrieben, gebe ich zu.
Der ist auch aufgeschrieben, gut.
Ja.
Weiter im Text. Genau. 9 Siege, 8 Unentschieden, 9 Niederlagen, also ausgeglichene Bilanz. Das Hinspiel, an das erinnern wir uns, glaube ich, alle mit Freude. 6:1 für die Löwen. Ich glaube, am Samstag wird es nicht so deutlich. Zuletzt, Flo, du hast es angesprochen, 0:3 in Haching verloren, die gefühlt seit Jahren kein Spiel mehr gewonnen haben. Aber für den Halleschen FC hat es offenbar gereicht. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ja, ich glaube, das macht Mut für das Spiel am Samstag. Halle hatte vor allem eine gute Serie vor Weihnachten, haben da einige Spiele gewonnen. Im neuen Jahr sind es aus 10 Spielen erst 2 Siege gewesen. Also die haben ja eine kleine Krise, kann man sagen. Wäre haben schön, aber wenn trotzdem
das am Wochenende auch nicht mehr Siege wären.
Die Löwen waren leider schon zu oft Aufbaugegner für strauchelnde Mannschaften, leider in den letzten Jahren. Stimmt. Aber dieses Mal soll es nicht so werden.
Ganz ehrlich, jetzt ist es ja wirklich auch so, dass spätestens seitdem Michael Köllner da ist, sind gewisse Serien einfach auch grundsätzlich gebrochen worden. Ich sage nur, in seinem zweiten Spiel gastierte Löwe in Haching, wo er noch nie gewonnen hatte. Und wir erinnern uns alle an dieses Erdbeben, das ein gewisser Sascha Mölders ausgelöst hat.
Oh Gott, gell, bei dem Spiel habe ich sogar eine Story, aber wir haben ja keine Zeit.
Ich würde sagen, für Stories haben wir immer Zeit. Ich würde aber gerne noch kurz auf den Halleschen FC eingehen. Die haben nämlich auch einen wie Sascha Mölders. Terence Boyd, der hat in 23 Spielen 13 Tore geschossen, also ähnlich erfolgreich wie Sascha Mölders, und auf den muss die Löwen-Hintermannschaft natürlich auch geben. Dann gibt es noch einen Julian Derstroff, 7 Tore hat er geschossen, aber sonst gibt es keinen, der so wirklich als Einzelspieler raussticht. Und interessant, ich habe beim Kicker mal geschaut, Notenschnitt des Halleschen FC oder aller Spieler des Halleschen FC in dieser Saison 3,44. Platz 14 in der dritten Liga, und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer auf Platz 1 in diesem Ranking liegt.
Man sieht jetzt nicht, wie wir schauen. Wir schauen ein bisschen skeptisch, neugierig.
Kleiner Tipp, unser Podcast beschäftigt sich mit diesem Verein sehr intensiv.
Was? Der Löwe?
Ja, der Löwe liegt auf Platz 1 in der Kicker-Notentabelle. Okay. Schade, dass die nicht gilt am Ende der Saison, sonst hätte ich mehr Hoffnung auf den Aufstieg. Aber egal, 3,15 der Notenschnitt der Löwen.
Stark.
Also die Kicker-Notentabelle gibt nicht ganz das wieder, was die richtige Tabelle zeigt. Aber immerhin sind wir dort Erster.
Ja, man muss auch mal sagen, das ist natürlich auch immer gewichtet von der gefühlten Mannschaftsstärke.
Absolut.
Ich glaube aber trotzdem, dass das ein guter Punkt ist, um eine Rubrik einzuführen. Und das ist gut, das Gossip. Anja, du hast es einfach, du hast es ja schon angekündigt, es gibt eine Story aus dem Sportpark. Anscheinend von diesem Derby. Das war übrigens mein letztes Löwenspiel, das ich live im Stadion gesehen habe.
Puh. Ich glaube, meins auch. Und es war tatsächlich, ich habe unseren alten Kollegen Florian Fussek angerufen, der jetzt im Sportpark Pressesprecher ist. Und der Löwe war am Straucheln. Und irgendwie, ihr kennt es doch, es gibt immer diese Momente im Löwenleben, wo man so sagt, nein, jetzt nicht mehr. Das mache ich nicht mehr mit. Heute reicht's mal. Über die lese ich gar nichts mehr aus der Zeitung. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Die Deppen machen schon wieder Arbeitsverweigerung. Wisst ihr? Genau so. Und genau so war das. Und dann habe ich den Fussi angerufen und habe gesagt, Fussi, ich möchte 2 Karten für das Derby kaufen. Dann sagt er, ja Guderin, warum denn? Sag ich, das wird mein letztes Spiel. Ich nehme Abschied.
Im Sportpark?
Naja, in dem Moment war das naheliegend. Ich wollte es kurz beenden. Es war das nächste Spiel. Und dann sitze ich in diesem Sportpark und ich denke mir, alles läuft perfekt. Das wird ein famoser Abschied. Nichts fängt mich mehr ein. Ich widme mich nochmal meiner Volleyballkarriere. Und dann kommt
Benny Laut.
Die Killerplauze von Giesing.
Sascha Mölders. Und wuchtet diesen Ball ins Tor und läuft auf diese Kurve zu. Ich bin aufgesprungen, war völlig fertig mit der Welt, wusste wieder, warum ich Löwe bin. Danach hat mich der Fussi angerufen und gefragt, und, wie ist es? Habe ich gesagt, du, danke, alles war scheiße, was ich gemacht habe, das kommt nie in Frage, ich bleibe blau, mein Leben lang. Danke dir.
An dieser Stelle liebe Grüße an Flo Fussek und danke, dass er die Anja quasi indirekt nochmal eingefangen hat. Er hat ja quasi mitgeholt.
Aber diese Momente, gibt es ja öfter im Löwenleben.
Ja, absolut.
Ja, also, die gab es schon zuhauf bei mir.
Ja, und die wird es auch immer wieder
geben.
Ja, aber also dieser Sascha Mölders, wirklich, das ist...
Sascha Mölders ist übrigens ein einzigartig. Sehr gutes Stichwort. Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil wir gehen mittlerweile in die Nachspielzeit der Folge 1 des Giesinger Bergfests.
Sorry.
Und da ist Sascha Mölders die wunderbare Überleitung. Denn am heutigen Dienstag hat der Löwe etwas verkündet. Und ich möchte behaupten, oder ich vertrete ganz klar die Meinung, dass diese Vertragsverlängerung heute, nach der von Sascha Mölders, die wohl zweitwichtigste war, die der Löwe hätte tätigen können. Denn wir freuen uns, dass Daniel Wein seinen auslaufenden Vertrag an der Grünwalder Straße bis 2023 verlängert hat. Rums!
Ich würde sogar sagen, perspektivisch noch wichtiger als Sascha Mölders. Er ist ja doch ein paar Jahre jünger und extrem wichtig für die Mannschaft, weil bei Daniel Wein merkt man erst, wie wichtig er ist, wenn er nicht spielt. Und das war in den letzten... Wie oft hat er nicht gespielt? Zwei Spiele? War schon verletzt oder war es nur das letzte? Auf jeden Fall hat man es extrem gemerkt, dass er fehlt als Denker und Lenker im defensiven Mittelfeld. Und ja, er ist eigentlich relativ unauffällig in seinem Spielstil. Aber wie gesagt, wenn er nicht dabei ist, dann merkt man erst richtig, was er für einen Stellenwert hat.
Eine verlässliche Anja. Konstante. Ich mag die unauffälligen Spieler. Der ist ein guter Typ, der beeindruckt durch Leistung. Da spielt er sich vorne hin. Der macht sein Ding. Bei dem habe ich auch immer das Gefühl, wenn ich irgendwas von dem sehe, dass der sich für die Mannschaft hinstellt.
Ja.
Und dem, da macht es einfach Spaß, dem zuzuschauen.
Absoluter Teamplayer.
Ja, und der entwickelt sich auch mit jedem Spiel weiter.
Ich habe gerade mal geguckt. Also
schön, dass
Daniel
auch
Wein
wieder
kam
läuft,
ja.
Gell?
Daniel Wein kam ja nach dem Doppelabstieg an die Grünwalder Straße aus Wien-Wiesbaden. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, und wenn ich mich nicht verzählt habe, hat er seitdem erst in 8 Ligaspielen gefehlt.
Boah.
Und das grundsätzlich, wenn es eine gelbe Karte war oder eben wenn es eine Blessur gab, dass er mal aus Leistungsgründen nicht aufgestellt worden wäre. Das gab es in den seltensten Fällen. Ja, also das ist schon auch auffällig. Und Alex, ich bin komplett bei dem, was du gesagt hast. Man merkt erst, wie wichtig dieser Daniel Wein ist, wenn er nicht spielt. Für mich stellt Daniel Wein das dar, was Semi Khedira für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM 2014 war. Den hat man auch nicht gemerkt. Aber er war ein immens wichtiges Puzzleteil. Und auch wenn Daniel Wein jetzt nicht unbedingt der Torjäger ist oder der Mega-Vorbereiter, aber 138 Spiele, 16 Vorlagen, 7 Tore, das ist jetzt für einen Mittelfeldspieler okay. Daniel Wein ist aber halt auch universell einsetzbar gefühlt. Du hast ihn auf der Sechserposition normalerweise, er hat aber auch schon in der Verteidigung ausgeholfen. Er ist der unauffällige Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. Und jetzt müssen wir mal aufs Alter gucken. Der Kerl ist halt auch erst 27. Der ist jetzt genau in dem Alter zwischen talentierter, junger, dynamischer Spieler hin zu einer tragenden Säule im besten Fußballeralter.
Ja.
Und Anja, Laufstil von Daniel Wein? Bist du mit dem auch d'accord?
Gehe ich auch d'accord. Ist nicht so wiedererkennbar wie Moritz Doppelkamp, aber gehe ich d'accord. Außerdem, schieb mir nicht diese Rolle zu hier. Die ist ja, nur dabei, weil hier das Trikot
bisschen spielt. Ärgern gehört zu Stammtischen, aber auch dazu. Und auch deswegen führe ich mit dem weiß-blauen Faden durchs Giesinger Bergfest. Da wird noch viel mehr kommen. Bevor wir Folge 1 beschließen des Giesinger Bergfestes, führen wir auch noch eine weitere Kategorie ein, mit der wir zukünftig diese Folgen auch ja, mit einem ja, böse Zungen würden sagen, Cliffhanger ausstatten. Und deswegen gebe ich an Alex und an seine Rubrik die Alex Allstars.
Ich spiele jetzt den Günther Jauch des Giesinger Bergfests. Und zwar habe ich ein kleines Quiz vorbereitet.
Habe ich vier Möglichkeiten zum Antworten?
Ah, nur drei.
Ich glaube, es gibt gar keine.
Naja, also ich gebe drei Hinweise. Das ist mal der Aufbau dieser Alex Allstars. Ich habe nämlich, wie wir im Vorfeld schon angekündigt haben, ein Fable für ehemalige Löwenspieler und deren Geschichten, auch nach der Löwenzeit. Und jetzt haben wir gesagt, naja, machen wir doch ein Quiz draus aus dem Ganzen für euch zwei und für die Hörer, die natürlich auch mitraten dürfen. Und ja, die Premiere gibt's heute. Und ich würde jetzt einfach...
Das heißt, du gibst uns jetzt drei Hinweise auf einen ehemaligen Löwenspieler.
Ja.
Die Anja und ich, wir müssen uns jetzt unsere Gedanken machen. Wir dürfen aber die Gedanken natürlich noch nicht loswerden, denn wir lösen das Ganze dann in der kommenden Folge auf. Scheiße. Und bis dahin können wir und auch die Hörer uns Gedanken machen, wen der Alex denn meinen könnte. Das heißt, eine Woche durchhalten ist angesagt, Anja.
Alex, kannst du mir dann die Hinweise noch mal kurz vor der nächsten Sendung schicken? Weil dann vergesse
das könntest du auch einfach den Podcast nochmal anhören.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich werde auch noch eine Insta-Story machen für unsere Hörer und da nochmal die drei Hinweise präsentieren. Wir werden es auch nochmal
verschriftlichen. Und Facebook und Twitter nicht vergessen.
Und alles Mögliche. Alles,
was okay, leg los.
Also,
now it's your turn.
Hinweis Nummer 1. Mein Alex Allstar hat es geschafft, durch seinen Wechsel zu 60 seinen doch recht beachtlichen Marktwert innerhalb eines Jahres mehr als zu halbieren.
Was?
Okay, ich kenne die Story mit Löwentrikot anziehen, Leistung verlieren.
Ja, aber das kenne ich auch.
Ich wollte gerade sagen, es gibt viele, die das geschafft haben, aber bei ihm war es besonders auffällig. Also er hat jetzt keinen Marktwert von 200.000, sondern es war wirklich ein Millionenmarktwert. Laut Transfermarkt.de, muss ich dazu sagen. Das war die Quelle. Zweiter Hinweis. Unser Alex Allstar ist zwar Deutscher, hat es aber in einem Nachbarland zur Legende gebracht. Ja. Und dritter und letzter Hinweis, er ist der maximal zweitbekannteste Ex-Löwe mit diesem Nachnamen, den er trägt.
Okay.
Also es soll, ihr seht schon, es soll kein Quiz
reden
sein, dass man
so
auf
von
zwei Sekunden lösen
kann. Reden wir von Allerweltsnamen oder eher was
Ausgefallenes? Das ist ein Allerweltsname. Also der Name ist geläufig, gerade in Bayern, würde ich sagen.
Jetzt haben wir
also und in Löwenkreisen sowieso.
Okay.
Genau. Mehr sage ich jetzt nicht mehr.
Ja, das ist gut.
Hinweis an die Hörer, wenn ihr mitraten wollt, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Twitter, Instagram oder gleich in die Bewertungen des Podcasts in eurer Podcast-App. Das ist der einfache Dienstweg.
Das ist sogar ein sehr guter Hinweis, denn wenn euch die Folge 1 tatsächlich schon gefallen hat, dann freuen wir uns über jede positive Bewertung. Wir freuen uns über jedes Abo, das ihr auf den Podcast-Kanälen dalasst. Und wir freuen uns natürlich auch auf Feedback und auf Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben natürlich auch die E-Mail-Adresse, die lautet Alex.
giesinger-bergfest@gmx.de.
Und ansonsten gilt vor allem weitererzählen. Und die Anja möchte auch noch was sagen.
Wir haben noch eine Rausschmeißerfrage. Nicht, dass es am Ende heißt, ihr bearbeitet nicht alle Fragen, die über Instagram reinkommen, wenn ihr fragt.
Boah, das wäre ein Skandal.
Unsere Podcast-Kollegen, ein Podcast-Kollege, Gilbert Kalb. Nee, stopp, Löwenradio.
Ja, naja, was heißt, also von mir ist er ja auch ein Podcast-Kollege
schon,
tatsächlich.
Schon, oder? Ja. Also, ich weiß nicht, ob wir die Frage beantworten wollen. Deswegen würde ich sie einfach mal an unsere Löwenfreunde alle zuschießen. Warum ist Gilbert Kalb besser als Jan Mauersberger?
Ja, vor allem, das lässt so viel Spielraum. Was denn besser? Beim Fußball ist es eine klare Frage.
Also ich bin jetzt die Frau in der Runde. Ich halte hier einfach an dieser Stelle meinen Mund, weil ich kann mich nur in die Scheiße reiten. Das mache ich nicht.
Ja, wir können uns alle nur in die Scheiße reiten. Ich muss mit dem Gilbert auch noch einen anderen Podcast noch mit aufnehmen. Also ich möchte mich jetzt...
Bist du da der Moderator und lässt eintreten, weil musst du ihn nicht mehr reinlassen. So wie bei mir.
Ja.
Ich warte auch immer 5 Minuten, bis ich rein darf. Hier.
Ja, das lassen wir dann mal so stehen. liebe Löwenfreunde, liebe Anja, lieber Alex, Giesinger Bergfest Folge 1. Haben wir etwas vergessen, über das wir hätten unbedingt reden müssen?
Dem ist nicht so, würde ich sagen. Man könnte über so viel reden, aber wir haben ja noch ein paar Folgen hoffentlich.
Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und sagen wir mal so, wenn wir was vergessen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir es in der nächsten Folge nachholen. Und wir werden garantiert vom einen oder anderen darauf hingewiesen. Ja, dann, ich sehe, die Getränke sind auch leer. Wir sind in der Nachspielzeit und deswegen sagen wir einfach danke fürs Zuhören bei der Premierenausgabe des Giesinger Bergfestes. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Also ich glaube, uns hat es Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde. Dann wieder an einem Mittwochabend. Wieder mit Anja und Alex natürlich.
Und mit Flo.
Gehe ich mal von aus.
Hoffen wir.
Und immer mittwochs zum Frühstück auf den Teller.
Ganz genau. In diesem Sinne, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter.
Und bleibt löwenslänglich blau.
Ganz genau. Nicht vergessen. Bleibt löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Servus.